Der alte Superman mit der Energie des jungen Superman findet sein Kryptonit. Der Grillwalker ist immer noch im Camp und Leila und Peter haben sich für draußen verabredet. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis.
Good Morning in the Miracle Morning, Marian.
Ja, Good Morning in the Miracle Morning.
Oh Gott. Ist es Nestle eigentlich?
Ich weiß nicht, was es ist. Ich versuche das einfach zu etablieren als Parodie auf Miracle Morning, weil ich hasse es abgrundtief, womit ich schon mal eine Tendenz gesetzt habe.
Das ist ja zwei.
Ah, es gehört zu Kraft. Also okay, sagen wir mal, wie sagt man denn? Politisch halb korrekt. Also in dem Fall für uns schon
unkorrekt.
Fast, nein, im Gegenteil, sondern das ist für uns ja schon, setzt ja schon moralisch Maßstäbe für uns. Ja. So, egal.
Wir haben einen Gast. Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag, hallo, Maria. Guten Tag. Guten Tag, wer, beide.
Wer bist du denn? Was treibst du hier?
Wie beschreibe ich mich? Ganz furchtbar für einen doch etwas schüchternen Menschen wie mich. Auf Twitter Herr Uschi. Ich glaube, das ist ja die relevantere Größe, der relevantere Name. Ich bin so etwas wie ein Podcast-Tourist. So habe ich mich zumindest gegenüber Dennis beschrieben auch. Ich habe selber keinen Podcast. Ich habe meine Schwierigkeiten damit, Podcasts zu hören, weil ich immer dann so höre und dann aggressiv werde und immer eingreifen möchte. Aber ich habe große Lust, bei Podcasts dabei zu sein und vor allem bei einem Dschungelcamp-Podcast. Denn tatsächlich seit Staffel 1 liebe ich das Dschungelcamp, bin sehr begeistert dabei und freue mich jetzt hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, immer gerne. Sonst, wenn wir hier keine Gäste hätten, müssten wir die ganze Zeit mit uns quatschen. Ja. Das wäre unangenehm. Oh.
Ein bisschen, ja, ein bisschen. Und du hast tatsächlich so ein bisschen Einblick in die Medien,
ja,
oder?
Ja, ein bisschen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich tatsächlich sogar schon mal in einer Werbepause vom Dschungelcamp dieses Jahr aufgetaucht bin, denn ich bin aktuell die Werbestimme. Oh Gott, jetzt, wenn ich es erzähle, ist es mir ein bisschen peinlich. Ich bin die Werbestimme für Swiffer.
Ach.
Naja. Daran muss dir nichts peinlich sein.
Nee.
Besonders in einem Haushalt wie dem meinen, in dem das Produkt auch genutzt wird. Erstens und zweitens auch vormittags, wenn ich Tagespreiszeit habe, regelmäßig volle Kanne geschaut wird.
Ja, der aktuelle Claim ist, hör auf zu putzen, fang an zu swiffern. Und der wird von mir gesprochen, also von Berufswegen bin ich Werbesprecher und unter anderem ist das eine der Sachen, die ich gesprochen habe und die jetzt, glaube ich, häufiger im Fernsehen rauf und runter läuft.
Hörst du dich gerne selber eigentlich? Also wenn du so Werbung guckst, cringst du dann selber über deine eigene Stimme? Also wenn ich meine eigene Stimme höre, dann kriege ich sofort so Schüttelfrost und
das hat sich dadurch belegt, dass ich sie so oft gehört habe, dass ich jetzt kein Problem mehr damit habe. Als ich klein war, so 5, 6, hat mein großer Bruder mich immer damit geärgert, dass er heimlich irgendwie auf dem Kassettenrekorder meine Stimme aufgenommen hat und sie mir dann vorgespielt hat. Und dann habe ich immer angefangen zu weinen wegen meiner eigenen Stimme. Aber inzwischen zwangsläufig stört's mich nicht mehr. Ist kein Problem. Aber ich bin auch ein kleiner Klugscheißer. Klugscheißer-Exkurs nebenbei. Der Grund, warum man seine Stimme so unangenehm findet, ist der, dass man sich zu 70% innerlich hört und nur zu 30% von außen. Also sprich, das, was aus deinem Mund rauskommt, gerät nur zu 30% in dein eigenes Ohr rein und zu 70% wird es übertragen über deine eigenen Kiefer, Mund, Ohren, Knochen. Und deswegen hört sich die eigene Stimme ein bisschen tiefer und dumpfer und subtiler an. Und wenn du dann deine Stimme nur von außen hörst, was ja die Aufnahme ist, dann empfindest du das irgendwie als schräg, hoch und unangenehm. So, kleiner Exkurs, Ende.
Ich kann mich da sehr gut reinversetzen in den kleinen Marian. Mir ist es ähnlich ergangen. Auf dem Geburtstag von Werner in der Grundschule hat der nämlich mal heimlich, ich glaube, sein großer Bruder sogar heimlich den Kassettenrekorder angemacht. Das war eine sehr unangenehme.
War ja ein Arsch.
Das war eine sehr unangenehme Erfahrung. Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich mittlerweile? Können wir mal kurz Facebook stalken, während wir hier aufnehmen. Gibt's den überhaupt noch? Heißt der noch so? Werner ist auch so ein geiler 80s-Name.
Naja, durch Brösel, ne?
Meinst du, das hat echt Leute bewogen? Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Naja, wir sollten uns.
Naja, um das kurz einzuhaken. Dennis war deshalb bekannt, weil es da diesen Film, also diese Serie und diesen Film.
Dennis.
Die Comic
Dennis the Menace.
Gab vielleicht. Mhm. Genau. Also, vielleicht war auch Werner.
Nee, also spätestens bei Kevin ist es ja ein erwiesener Fakt. Das ist ja, glaube ich, dann doch demografisch irgendwie anerkannt.
Ja. Ich sehe, Werner ist inzwischen verheiratet. Also alles, also läuft.
Läuft.
Gut. Kommen wir zum Dschungel wieder. Also im Prinzip gleicht sich das jetzt in den letzten Tagen, würde ich sagen. Ne? Es ist wieder ein bisschen zu viel Zeit für das, was man eigentlich zu erzählen hat irgendwie. Und das führt dann zu so eigenartigen. Also ich finde, die Sendungen wirken immer so ein bisschen zerrupft. Ich habe irgendwann aufgeschrieben, um 23.20 Uhr ziemlich genau, 23.12 Uhr ziemlich genau, war die Dschungelprüfung zu Ende und eigentlich hätte man bis 23.20 alles abmoderieren können. Und das jetzt, also da wäre uns nicht so viel verloren gegangen. Und wenn man vorher noch so ein bisschen komprimiert hätte, hätte man sogar noch das eine oder andere, die eine oder andere Geschichte von danach sozusagen noch mit unterbringen können. Und alles wäre gut gewesen. Also irgendwie fühle ich mich langsam so ein bisschen, ach, ich finde es ein bisschen. Ja, es wird verkommt langsam zum Ausdauersport.
Ich glaube, jetzt, wo sich die Teilnehmerzahl reduziert und es immer mehr so darauf zuläuft, wer die Finalisten sind, versuchen sie sich immer mehr in Charakterzeichnung. Also deswegen haben sie, glaube ich, auch zum Beispiel Doreen so viel Zeit eingeräumt, weil sie jetzt nicht mehr 12 Leute vor sich haben, sondern nur noch 8, beziehungsweise nach heute nur noch 7. Und dann versuchen dann doch die Charaktere ein bisschen zu beschreiben, wo sie am Anfang sich die 4, 5 Protagonisten rausgesucht haben, die irgendwie am lustigsten sind, wollen sie jetzt allen Raum einräumen, damit sie sich nicht am Ende vorwerfen lassen müssen, da jemanden außen vor gelassen zu haben. Also zum Beispiel auch Layla, die keine eigentlich wirklich zu erzählende Story hat.
Ja, es wirkt tatsächlich ein bisschen so, dass RTL jetzt einfach gerade einfach die Sendezeit voll machen muss. Um die Frage zu beantworten, warum denn RTL so viel Sendezeit hat. Naja, Werbezeit ist gleich Werbezeit, also so verhältnismäßig. Und ich glaube, die Veranstaltung da unten ist relativ kostspielig. Und dann braucht man so Werbung, um das wieder zu refinanzieren.
Und die Quote ist ja auch ganz gut. Also
ja,
kann man die Werbeminute ja auch sehr, sehr teuer verschärfen.
Obwohl sie sehr schwach gestartet haben, oder?
Ja. Aber ist das schwach? Also wir hatten es ja schon mal thematisiert. Ist das, also klar, für Dschungelverhältnisse ja, aber ist denn eine Quote von 33%
naja,
ist das
für Dschungelverhältnisse.
Ich würde sagen, nein. Ja, aber ansonsten ist es ja trotzdem noch viel und bringt dementsprechend auch eigentlich gute Einnahmen. Ne? Also da kann man auch schon mal eine etwas teurere Produktion stemmen,
also,
würde ich meinen.
Wenn ich da jetzt mal aus meiner Praxis sprechen darf, auch wenn ich da wirklich nur das Ende der Verwertungskette bin, also als Sprecher kommt man da wirklich ganz, 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 ganz am Schluss irgendwann dran. Allein der Prozess, bis es zu einem Werbespot kommt, ist wirklich sehr lang. Vor allem, wenn man dann noch irgendwie Marktforschung und Funds das und wir testen diese Stimme gegen jene Stimme, was jetzt mich konkret betrifft, aus. Da gehen wirklich Zehntausende, Hunderttausende Euro ins Land, die irgendwie auch wieder reingeholt werden müssen. Und das dann in einem so teuren Umfeld zu platzieren, das kostet schon was. Und das ist schon eine bewusste Entscheidung dann auch von den Firmen, von den Unternehmen, genau dieses Produkt zu der Zeit in dem Umfeld zu platzieren.
das ist ja ganz lustig. Ich erinnere mich so dunkel, als das Dschungelcamp gestartet war, gab es doch irgendwie die große, so großen Befürchtungen. Ja, wer will denn in diesem Umfeld denn bitte schön werben?
Ja, ja.
Und mittlerweile hat man den Eindruck, dass sich die Werbepartner mehr oder weniger umreißen.
Also, lustiges Beispiel, finde ich, ist Tree-Top, das Original. Eigentlich ein totales Kinderprodukt. Aber die wollen.
Vor allem ist das Simrise-Chemie. Das ist das Schlimmste. Das ist das, was bei Simrise in, wo sind die bei Göttingen, Renke? Du weißt das, glaube ich, noch.
Was?
Simrise ist so ein Chemie-Geruchskonzern, die sitzen irgendwo bei Göttingen. Und deren.
Nie gehört.
Ja. Wenn man in diesem Ort ist, dann riecht's auch dort. Man riecht's tatsächlich. Und die machen synthetische Duftstoffe und so Gedöns und natürliche Duftstoffe und alles so Groch.
Holzminden sicher.
Ja, Holzminden. Und das, was übrig bleibt, das ist Tree-Top. Von dem ganzen chemischen Prozess.
Ja, aber genau, die wollen dann offensichtlich in diesem Umfeld gesehen werden.
Hass. Ich empfinde großen Hass für Tree-Top, wollte ich gerade sagen.
Ja, Jingle ist schon wirklich anstrengend. Ja,
vor allem auch die Kinder. Muss man sagen. Auch dann die Kinderstimme.
Aber nur noch getoppt. Und dann nur noch getoppt vom Check24, Jingle.
Düm, dö, dö, dö. MC Hammer.
Oh Gott.
Oh. Ja, siehst du, so schlimm ist das Camp schon, dass wir über die Werbung drumherum reden.
Ja, so schlimm ist ja auch nicht. Aber wir können es ja mal in drei größere Blöcke trennen, wo sich heute noch so ein paar Entwicklungen abgezeichnet haben. Das erste ist, würde ich sagen, ganz klar die Nachlese zur Schatzsuche. Da gilt es zu sprechen über, wir haben es gestern schon angerissen, diesen Ausfall, das Anblaffen des Grillmeisters, vom Grill, also in Richtung Evelyn, so. Und dann hat sich heute noch neu ergeben, was man so nicht vorhersehen konnte, so ein paar Aussagen des Currywurstmanns bezüglich der Schatzsuche und der ganzen Dinge, die dort vorgefallen sind.
Ja, der Currywurstmann hat kurz dann gebeichtet, dass er überlegt hätte, na, vielleicht trinke ich jetzt einfach die Cola, weil wer weiß, ob dem Team der Tee schmeckt, wenn der RTL jetzt da mit Earl Grey kommt, das kann man ja direkt in den Busch wieder werfen. Was hat denn der Mann gegen Earl Grey?
Nein, also bei Earl Grey stimme ich dir zu, ja. Aber grundsätzlich dieser Gedanke, also er hat ja nur, was ich an ihm mag, ist, er ist ja grundehrlich. Und dieses Ding, bin ich jetzt einfach mal egoistisch, weil ich vielleicht weiß, dass ich das ganze Ding sowieso nicht gewinne, also kann ich auch die scheiß Cola mitnehmen und mir dann da irgendwie was Gutes tun, solange ich dann noch im Camp bin. Ich glaube, dieser Gedanke wäre eigentlich in jedem anderen auch.
Na, zumindest das, was wir so wissen, ist er zumindest gegenüber dem Grillmeister nicht auf die 100.000 Euro angewiesen. Mutmaßlich.
Ja, mutmaßlich ist das wohl so, dass die Geschäfte nicht ganz so gut laufen sollen, wie man meinen könnte, aber ist wohl nicht ganz so schlimm.
Ach.
Wäre.
Ach. Unsere persönliche Dschungelprüfung. Nicht justiziabel sein.
Das zentrale Ding ist und bleibt ja trotzdem dieses Verhalten gegenüber Evelyn. Das ist ja eigentlich so das Ding, von dem ich persönlich auch glaube, um jetzt mal einer anderen Sache vorzugreifen, dass das die Entscheidung gebracht hat, dass Evelyn das Dschungelcamp gewinnen wird.
Ich glaube definitiv, dass das vielleicht auch darauf zurückzuführen ist. Der hat gestern keine Sympathiepunkte da geholt für diese Aktion. Und Evelyn hat einfach auch ihre Frau gestanden und hat ihm das auch klar ins Gesicht gesagt, dass in der üblichen
Schön, dass du gerade die Evelyn machst. Wortfindungsstörung.
Naja, so ein bisschen gerade. Und halt sagt, naja, aber ich habe ja diesen Rick Morning ja mitgemacht und ich habe ihn ja irgendwie so nett gefunden und so, aber was er da abgezogen hat, und das hat sie dann in den Videos gesagt, aber ihm dann klar gemacht, so Alter, das war ein No-Go. Finde ich sehr, sehr gut.
Also, sie hätte es ein bisschen deutlicher machen können, ne? Ich meine, war das muss man muss ja auch mal, also, was war das am Ende eigentlich? Dass der Grillmeister sich die Evelyn geschnappt hat und gesagt, hier, ich zu meiner Kritik biete ich dir jetzt auch einen Lösungsansatz an. Welche Kritik überhaupt? Also, was meinte er damit? Meinte er da sein Fehlverhalten? das kam ja ein bisschen später zur Sprache, ne? Aber was war überhaupt dieser Aufhänger für das Gespräch? Oder haben wir die Kritik nicht mitbekommen? Was ist da passiert? Da bin ich schon ein bisschen ausgestiegen.
Also meine Interpretation ist, dass er gecheckt hat, dass er etwas gemacht hat, was beim Publikum nicht besonders gut ankommt. Und dann versucht hat, das irgendwie öffentlichkeitswirksam wieder zurückzudrehen. So, ich bin über die Stränge geschlagen, aber ich habe es ja nur gut gemeint.
Dann hat er ihr angeboten, du liest jetzt immer was und dann schickst du mir jeden Tag eine Sprachnachricht per WhatsApp und eine kleine Zusammenfassung und dann höre ich mir das an. Also völliges, so absurden Scheiß. Da saß ich auch nur mit dem offenen Mund vom Fernseher. Das war schon ein bisschen komisch. Und dann hat Evelyn ja das Anrauzen angesprochen. Und der Grillmeister hat sich so ein bisschen rausgeredet mit so einer Pseudo-Entschuldigung, die er angeboten hat. Und dann fand ich, war das exzellent von RTL so nebeneinander montiert, wie er sagte so, es mag auch sein, so richtig erinnere ich mich auch gar nicht mehr dran. Das hat er dann auf ihre Nachfrage genommen, hat er diesen Köder hat er sofort angebissen, gesagt, eigentlich so erinnere ich mich auch gar nicht dran. Hat dann im Dschungeltelefon aber ganz klar, vermutlich war das vor diesem Gespräch zwischen den beiden, im Dschungeltelefon ganz klar Stellung bezogen zu diesem Vorfall und sich dafür, und das ist sein Verhalten da gerechtfertigt. Und das fand ich sehr schön montiert. Und so richtig, also man hat ja immer schon gedacht, bei der ganzen Sache so richtig, so schlimmer kann es eigentlich kaum kommen für ihn. Und dann sagte er noch diesen tollen Satz, ich weiß ja, dass er mich unglaublich mag und unglaublich schätzt und ich bin auch so ein Mentor
und Coach
für sie. Boah, also jetzt ist auch, glaube ich, vorbei. Der ist jetzt, hat er, glaube ich, selber gemerkt. Da ist dann jetzt mit dem vielleicht, das ist jetzt irgendwie durch. Also, ganz schön. Das war auch einfach nur noch schwer mit anzugucken. War auch irgendwie nichts mehr Schönes, Lustiges, Schadenfrohes dabei. Ich wollte es einfach nur noch weghaben.
Ja, vor allem im Kontrast dazu hat sich ja auch Currywurst mal jetzt irgendwie auch nicht so klug angestellt, der hat die Diva rausgehangen, der irgendwie meinte, ja. Wenn ich jetzt rauskomme, werde ich mir als erstes mit dem Manager schnappen und das, da werde ich mich, werde ich die Geschäftsleitung herzitieren. Okay, da wird Frau Schäfer-Kott, die nicht mehr bei RTL arbeitet seit letztem Jahr, aber ich weiß nicht, wie der neue RTL-Boss oder die Bössin heißt, sich ja aber wirklich, da klappern die Zähne in Luxemburg.
Naja, also beim Grillmeister vor allem hatte ich's, also ich glaube, der ist ganz klar mit der Intention da reingegangen, ich möchte hier mein Coaching irgendwie promoten und die Leute werden sehen, ich werde die hier alle zu Miracoli Morning animieren und dann wird das alles ganz, ganz toll. Und inzwischen ist das Ganze so dekonstruiert und so zerstört, dass er auch rafft, das funktioniert nicht mehr. Aber er muss diese Rolle irgendwie immer noch weiterspielen. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Und er begreift es, aber er hat von seinem Management gesagt bekommen, zieh's durch bis zum bitteren Ende, bis du da rausgewählt wirst.
Das kann gut sein. Vielleicht haben wir Glück und der fliegt morgen raus. Wer weiß. Das wäre zu hoffen.
Das wäre schön, ne?
Aber ihr meint auch, dass er vor dem Currywurstmann rausfliegt. Also weil die Reihenfolge, also dass beide rausfliegen, ist ja, glaube ich, klar, aber wer vor wem, ist ja noch mal eine andere Frage.
Ohne jetzt direkt, also vielleicht machen wir auch direkt die Prognosen auf. Ich glaube definitiv, dass der Currywurstmann einen Tick länger durchhält. Dafür ist er einfach dann doch zu sympathisch und dann doch ein bisschen bodenständiger als unser LA-Boy. Dafür hat der Currywurstmann redet viel, viel zu oft von seiner Mutter, dass man ihn nicht irgendwie knauzig sympathisch findet.
Mann, meine Mutter. Schönes Zitat heute. Ja, der ist so, also der Currywurstmann, ich habe lange gesucht, wie ich den einordnen kann. Das ist ja so ein Typ, der faselt auch viel Scheiße und unangenehmes Zeug, aber so richtig denkt man so, naja, so Leute gibt's halt und so gefährlich ist er jetzt auch nicht. Und irgendwie habe ich da, was es bei mir so an Assoziationen auslöst, ist so irgendwie so ein, man stelle sich vor, so eine Siedlung mit lauter Einfamilienhäusern, das ist so der Nachbar, der hinter dem der Hecke wohnt und der am Wochenende da immer rauslugt und seinen Rasen mäht, der sabbelt einen manchmal zu irgendwie mit Scheiße, aber dann grillt man auch irgendwie zusammen und weiß ich nicht, verbringt irgendwie nette Abende oder isst zusammen Kuchen oder so ein Quatsch. Ich glaube, so ein Typ ist er und deshalb nimmt man das ihm nicht so hundertprozentig übel, weil das ist halt so, der ist halt nicht so richtig, richtig schlimm gefährlich, der ist halt irgendwie da und dann labert der halt auch ganz viel Quatsch, aber dann denkt man sich, naja, für Gott, lass ihn doch. So,
ja, in meinem Kopf schwörte der gerade der Vergleich rum, das ist halt der Typ, der irgendwie bei der Trinkhalle immer steht, der immer ein bisschen viel, also auch Scheiße labert, aber eigentlich doch ganz sympathisch hat und einfach doch eine ehrliche Haut, würde man glaube ich sagen, im Ruhrpott oder so. Ruhrgebiet.
Bei der Trinkhalle steht.
Ja. Du wohnst in Berlin.
Ich wollte was volksnah sagen. Ja, aber niemand, also, sorry. Wenn du, also wobei, dafür sieht er schon wieder hipsterig genug aus, dass er vom Späti so rumsteht. Mit der blauen Brille. Er kriegt ja eine neue jetzt, haben wir denn erfahren.
Ja, aber er hat seinen Bart nicht gefärbt heute Morgen. Also hat er ja noch nicht nachgezogen.
Wird es so schnell grau?
Nee, ich glaube, macht er da nicht einfach nur irgendwie so so eine Art Wimperntusche drauf? Oder
aber
so?
Kann er doch gar nicht. Er hätte auch keinen Luxusgegenstände mehr. Haha.
Stimmt, ja, richtig. Sehr gut.
Dazu kommen wir aber gleich.
Ja. Ja, also, will sagen, man hat, wie wir das schon vermutet haben, noch ein bisschen die Nachlese der Schatzsuche betrieben, was ganz schön war. Aber eigentlich. Also, damit ist das Ding jetzt auch durch, oder? Jetzt hat man es auch komplett auserzählt.
Du meinst, weil sie jetzt Freundschaft geschlossen haben und jetzt so einen Burgfrieden untereinander haben, oder?
Ja, genau. Das auf der einen Seite und diese Sache mit Evelyn, die ist halt so ein bisschen im Sande verlaufen, weil sie das zwar thematisiert hat, aber dann auch, weiß nicht, mutmaßlich nicht den großen Stress anzeigen wollte.
Ist auch zu dumm.
Oder Entschuldigung. Noch irgendwas. Ja.
Ich habe nichts gegen das Mädchen. Also, Dummheit ist nicht was Schlechtes per se, aber sie ist zu dumm, um da
Danke.
Zu reflektieren, was ihr da widerfahren ist und das in irgendeiner Form aufzugreifen.
Ich glaube ja immer noch, dass sie heimlich schlau ist. Habe ich immer im Herzen. Ist diese Hoffnung, die hält.
Also du glaubst so disneyhaft an das Finale. Menschen, ich bewundere das.
Ja.
Also Dennis, dafür, also dann würde sie das jetzt mittlerweile aber schon richtig gut machen, ne?
Ja, deswegen, also richtig, ja. Sie hat es ja verdient, Dschungelkönigin zu werden, weil sie ja so gut schauspielern kann.
Ah, nee. Also... Nee, also dafür sind manche Sachen auch einfach zu spontan, die aus ihr rausplatzen.
Ich habe nicht behauptet, dass sie Nobelpreisträgerin ist, aber ich glaube, dass der ein oder andere Satz, den sie dann von sich so gibt, bewusst nochmal platzierter ist.
Dennis, der ein oder andere Satz ist aber was ganz anderes als, nee, so blöd ist die gar nicht.
Das ist es doch. Ich sage ja nicht, dass sie super schlau ist, aber die ist halt auch nicht so dumm, wie sie tut.
Ja, nee, das mag sein, aber ich glaube, das, was hier sozusagen von ihr verlangt gewesen wäre, um daraus möglicherweise noch einen Streit heraufzubeschwören, sag ich mal, indem sie ja eigentlich nur sozusagen rechtmäßigerweise ihre Meinung und ihre Ansicht vertritt und versucht, sich selbst auch zu schützen, das, und wie Marian sagte, nicht ganz dann auch sozusagen durchsteigt, was ihr da widerfahren ist, das kriegt sie nicht hin. Und dazwischen, zwischen dieser Anforderung, die sie nicht erfüllt hat, weshalb die Story jetzt zu Ende und auserzählt ist, und ab und zu sagt sie auch mal was Dummes, von dem sie weiß, dass es dumm ist, damit sie so wirkt, als sei sie dumm, da ist noch ein dazwischen ist Platz, würde ich sagen.
Ja, da bestreite ich das auch nicht, dass das jetzt heute nicht klug war. Also vor allem also nicht durchdacht war von ihr. Also ich hätte mehr auch deutlich mehr Reaktion erwartet.
Jungs, bevor wir uns jetzt irgendwie völlig auf Evelyn versteigen, ich bin hier nur Gast, aber könnten wir jetzt doch zur Dschungelprüfung kommen und zu Peter Orloff, weil dazu habe ich eine Menge zu sagen. Und das würde ich gerne unterbringen.
Oh, eine Menge, yeah.
Machen wir das. Angetreten in der Dschungelprüfung, dessen Namen ich noch nicht offen habe, weil die Wikipedia noch lädt. Angetreten in der Dschungelprüfung, Graus am See, Peter Orloff. Ja. Ziel dieser Dschungelprüfung war es, Sterne zu finden. Die Kulisse war wieder ein bisschen netter aufgebaut. Es war ein Freibad. Es gab Sterne in der Umkleidekabine zwischen Fischabfällen und Fleischabfällen. Es gab Spinte, da gab es Sterne zu holen. Es gab eine Prüfung im Pool selber. Er musste mit so einem Halskrausel-Dingsi schwimmen. Und dann gab es noch was zu futtern als Bonus.
Und einen Bademeister.
Schlief die meiste
und
Zeit.
Bademeister. Ja.
Genau.
Drei,
und dann ist er weggelaufen.
3 von 8 Sternen. Ja, Marian. Peter hat sich da richtig bis aufs Blut verausgabt.
Ich fange mal so an. Ich hasse Peter Orloff. Ich habe ihn kennengelernt, ich weiß nicht, seid ihr auch Kinder der 90er? Oliver Kalkofe in den 90ern. Ich kenne Peter Orloff dadurch, dass er so einen Vorläufer hatte von diesen Nacht-Dauerwerbesendungen für so eine Schlager-CD. Gemeinsam mit Michelle zusammen und Jürgen Drews. Und Oliver Kalkofe hat das irgendwann mal parodiert. Und seitdem Peter Orloff auch so ein bisschen aufs Korn genommen, also so dieses ganze manierierte, also der hat ja so ein ganz schlimmes Gepose, noch extremer eigentlich, als man das so von Schlagersängern kennt. Und ich fand das alles immer furchtbar zum Kotzen. Und als er ins Dschungelcamp kam, fand ich ihn ganz furchtbar. Und tatsächlich mit seinem ganzen Positivismus, also er lächelt ja immer, er hat ja immer dieses leicht wahnsinnige Grinsen auf und diese leicht aufgerissenen Augen. Ich fand ihn ganz furchtbar. Aber heute, als er diese Dschungelprüfung gemacht hat, hat er wirklich sich ein Stück weit meinen Respekt erarbeitet, weil ich gedacht habe, hey, der ist über 70, Tommy Pieper, gut, ist 3 Jahre älter als er, aber der ist fit und der lässt sich auch drauf ein und der macht das. Und auch wenn er nur 3 von 8 Sternen geholt hat, hat er da wirklich eine Leistung gebracht. Und als er auch sein T-Shirt ausgezogen hat, muss ich sagen, für 70, klar, da hängt alles, aber ja, man merkt, dass er sich fit gehalten hat sein ganzes Leben lang. Und dadurch hat er sich bei mir ein Stück weit Respekt zurückerobert, was er vorher nicht hatte.
Ja, ich kann ja mal kurz wiederholen, was ich gestern schon gesagt habe. Also natürlich hängt da was, aber ich meine, wenn es bei mir so hinge, wenn ich knapp über 70 wäre, wäre ich damit vollkommen zufrieden.
Der hat auch einen ganz schönen Bizeps noch. Also auch wenn alles hängt, aber wenn der dann halt eben so den Tarzan macht oder so, dann sieht man so, boah, ja, sportlich eigentlich.
Also ich fand diese Dschungelprüfung von vorne bis hinten richtig scheiße.
Okay.
Ich fand die richtig kacke. Also ich fand das ein komplettes Kraut und Rüben. Also man hatte zwar irgendwie so diesen Aufhänger, wir gehen jetzt einmal ins Schwimmbad, aber ansonsten fand ich das komplettes willkürliches Aneinandergereihe von so Teilprüfungen, die man schon mal irgendwie hatte. Da war so ein bisschen Tiere aushalten drin, da war so ein bisschen Ekel drin, am Ende nochmal kurz essen. Dann musste man auch so actionmäßig durch die Gegend schwimmen und irgendwie Sterne holen. Da war so von allem ein bisschen drin, aber deshalb ist auch nichts so richtig passiert, hatte ich den Eindruck.
Aber wo ist denn
dazu?
Nee, sprich erst mal zu Ende, entschuldige.
Dazu kam noch, wie ich fand, sehr willkürlich gesetzte Zeitfenster, die man da hatte. Das mit den Schlüsseln zum Beispiel fand ich, das war schon arg dünn, auch bei der ersten Sache, wo dieser zweite Stern noch in dieser Bank versteckt war. Ohne Tipp hätte man das wahrscheinlich nie geschafft. Und mit Tipp konnte Peter es nicht schaffen, weil er ein bisschen zu spät dran war, geschenkt. Und auch das Eis am Ende, das fand ich auch ein bisschen knapp. Also das war alles so ein bisschen leicht daneben irgendwie und es hatte keinen so einen richtigen, weiß ich nicht, hat mir absolut gar nicht gefallen.
Also erstmal einerseits solche Potpourri-Dschungelprüfungen, die haben sie doch öfter. Also ich meine, was war diese Zirkusgeschichte von Doreen und Jonas? Das war doch genau das Gleiche eigentlich. dass da irgendwie eine willkürliche Aneinanderreihung von Prüfungen war. Und das hatte man vorher auch schon mit Dschungelspa und was weiß ich. Also das kommt halt häufiger vor. Bei den Zeitfenstern, interessant, dass du das ansprichst, habe ich mich gefragt, ob die vorher festlegen oder ob sie sie an die Kandidatin oder den Kandidaten anpassen. Also ob sie es für Peter speziell so gesetzt haben, weil sie gedacht haben, ah ja, okay, da kann er was schaffen und da machen wir es immer ein bisschen schwieriger. Und ob sie es jetzt bei einem Jota von mir aus anders gemacht hätten.
Dafür kann ich vielleicht sogar einen Beweis liefern. Und zwar bei der Kolosseum-Prüfung hat Sonja gerade erklärt, was zu machen sei im nächsten Task und war eigentlich fertig. Und dann kam der dicke Junge von der Seite noch reingerief, ach ja, und ich möchte ein Zeitlimit von einer Minute festlegen. Und das wirkte nicht so, als wäre das quasi irgendwo aufgeschrieben gewesen, sondern er hat das vielleicht willkürlich entschieden oder hat das erst reingereicht bekommen auf dem Ohr. Sie haben ja immer noch einen Knopf im Ohr, selbst bei den Prüfungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist und dass man dann entscheidet, anhand der Performance der bisherigen Prüfung, ob man vielleicht ein bisschen was strafft oder da nochmal andere Limits gibt und was man an Erfahrungswerten hat. Die Prüfungen werden ja auch mit Probanden, also schaut mal jemand, ob das auch überhaupt so wirklich möglich ist. Und natürlich aus den Erfahrungen aus England. Die Prüfungen sind ja jetzt mehr oder weniger ja auch Importware.
Ich glaube auch schon, dass es ein bisschen angepasst wird. Und gerade auch bei Peter dürfte da noch so die eine oder andere halbe Minute deshalb draufgekommen sein. Aber ich glaube, diese Kolosseums-Sache, da hat Sonja einfach nur vergessen, die Zeit anzusagen, was dann Daniel Hartwig nochmal gerade moderiert hat. Und dieses ich wünsche mir, oder was hat er gesagt, ich möchte ein Zeitfenster von so und so festlegen. Ich glaube, das hat er einfach nur gemacht, um so diesen Sprech des Imperators da oben so ein bisschen, wie sagt man denn, zu imitieren. Also ich glaube, das war eher... war erst nicht, aber ich glaube auch, das wird angepasst an die Leute.
Aber ach gut, wo ich dir absolut recht gebe, war die letzte Prüfung heute von Peter Orloff mit dem Essen, mit dem Kakerlakeneis, hatte ich auch das Gefühl, das war total dran geklatscht. Ich war so, hä, woher kommt denn jetzt eine Essensprüfung? Und ich fand auch, sie waren am Ende sehr unfair, weil er hatte es fast aufgegessen und das ist dann am Ende ja immer auch so ein bisschen deren Willkür überlassen, wenn man fast aufgegessen hat oder nicht. Und er hätte noch zweimal kauen müssen und runterschlucken. Und sie haben aber gesagt, nee, lass mal. Hast du nicht geschafft. Und das fand ich ein Stück weit unfair.
Ja, insgesamt würde ich sagen, ja, er hat gekämpft und auch getan, was er konnte. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel beim Schwimmen, beim zweiten Mal, als er reingesprungen ist, da hat er halt Wasser in diese komische Halskrause da bekommen. Das war dann ein bisschen, also es ist, glaube ich, sowieso nicht einfach, damit zu schwimmen. Und dann war da noch Wasser drin, das war dann irgendwie ein bisschen dumm gelaufen. Aber, und das muss ich sagen, das war jetzt keine, also der hat jetzt meine Erwartungen nicht übertroffen. Im Gegenteil, ich fand, er hat eher so ein bisschen underperformed sogar. Das hätte ich nicht erwartet. Und ich kann mir fast vorstellen, dass er sich damit so ein bisschen um Siegchancen gebracht hat. Denn was ein Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin immer braucht, ist eigentlich eine herausragend gelaufene Prüfung. Und die hatte Peter jetzt noch nicht. Und die Frage ist, ob er sie überhaupt noch bekommt.
Aber glaubst du denn, dass er überhaupt jemals richtige Siegchancen hatte?
Also der hat schon viele Sympathien so auf sich gezogen, denke ich. Das glaube ich schon. Der hat sich schon ziemlich nach vorne gespielt. Vielleicht wurde am Ende jetzt wieder so ein bisschen zu sehr Psycho, aber gerade so im Camp war der eigentlich auch recht beliebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch vor allen Dingen gerade dieses alter Mann, also Senior, beißt sich durch, ja, dass das ganz gut verfängt.
Also vielleicht bin ich dazu vorbelastet von meiner 90er Jahre Kalkofe-Geschichte irgendwie so, weil ich hatte den komplett von vornherein negativ besetzt für mich. Deswegen halte ich mich da mal raus.
Ich habe auch die Vermutung, dass, also ich würde da zustimmen, dass der halt was sich da großen Respekt in der ersten Woche erarbeitet hat. Die Erwartung erfüllt er jetzt gerade nicht so im Vollen, wie man es vielleicht erwartet hätte. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er jetzt alle Sterne holt, aber dass er schon mehr als 50% holt, wäre ganz sinnvoll gewesen. Muss mal schauen, wie sich jetzt die nächsten Tage gehen. Im Zweifel ist er, wird er Platz 4 oder Platz 5 und damit ist es immer noch super.
So, dann gibt's noch so ein paar Kleinigkeiten zu benennen. Giselle musste ja das Camp verlassen. Es gab einen kleinen Einspieler. Sie hat, ich glaube, Artischockensalat bekommen und durfte einen Koalabär quälen. Und dann musste jetzt Layla das Camp verlassen, wobei Bastian einen vielleicht bekommen hat. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Bisschen schade. Ich hätte es eher andersrum besser gefunden, dass der Grillmeister zuerst geht und dann die Layla. Aber gut, so ist es halt. Der RTL-Zuschauer ist unberechenbar.
Was ich ja schade fand, nur kurz anzumerken, was ich ja schade fand, dass dann der Grillmeister und Felix dann nochmal irgendwie ihr über sie ablästern durften und abkotzen durften.
Jonas, er heißt Jonas.
Ach so, der Jonas.
Über Giselle ablästern.
Ja, fand ich nicht gut.
Das kam ja noch mehrfach vor, ne? Auch interessant nochmal, als es dann um, und damit jetzt kommt wieder die goldene Moderationsbrücke, Dennis, als es dann um die Bestrafung der Insassen ging, da wurde ja auch nochmal kurz so die einzelnen Verstöße, die die Leute begangen haben, wurden aufgezählt und ein Verstoß davon wurde ja von Giselle begangen, nämlich sie hat einfach vorm Feuer nachts gepennt. Und da hat man wunderschön so ein paar Eindrücke von Sandra eingeblendet, die eher nicht so hundertprozentig wohlgesonnen war und jetzt mehr und mehr auch so einen Psychoblick irgendwie an den Tag legt. Ist euch das auch aufgefallen? Also
na, ich glaube, das ist der Hunger bei Sandra. Also die Sportlerin, die hat einen hohen Energieumsatz und ich glaube, der macht der Hunger am meisten zu schaffen. Aber auf der anderen Seite, der Hunger treibt sie auch voran, weil die ersten Tage war sie unsichtbar und jetzt, natürlich hängt das auch immer mit dem Zusammenschnitt von RTL zusammen, aber jetzt wird sie immer präsenter und sagt immer mehr ihre Meinung und tritt immer stärker in den Vordergrund.
Ja, also ich habe zumindest den Eindruck, dass, ja, schwierig. Ja, sie ist präsenter. Aber sie ist vor allem dann präsent, wenn sie dann doch über andere redet. Und ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Und ich glaube, das, was sie an Fanbase hat, ist so ein bisschen geschrumpft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch als nach dem Grillmeister als nächstes fliegt.
Weiß ich nicht. Ich glaube, Giselle war nicht so megamäßig beliebt. Was nicht nur, also sie ist ja nicht umsonst jetzt rausgewählt worden. Ich glaube auch, die ist den Leuten schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Und gerade diese Sachen. Ich meine, wenn man das so, oh, sie ist absolut kein Teamplayer, bla bla, Grillmeister-Style so runterbügelt, dann klingt das halt wie irgendwie dumm, aber bei Sandra klingt das, also der nehme ich ab, dass sie das aufregt, ne, und das kann ich auch gut nachvollziehen, mich würde das genauso aufregen, ich würde das vielleicht ein bisschen anders verpacken, aber mich würde es, also, und ich glaube, da können sich viele reinversetzen in diese Gefühle.
Was bei Sandra dazu kommt, was ihr nochmal zusätzlichen Respekt verschafft, ist halt, sie ist 17-fache Weltmeisterin und Olympiasiegerin und dieses und jenes. Und ich glaube, dass beim deutschen Publikum so jemand, der schon mal eine sportliche Leistung erbracht hat, die halt messbar ist, von vornherein einen Respektvorschuss hat. Und davon zehrt sie.
Also in der Glasfaser-Schüssel einen Kanal runterfahren, naja. Ich sag jetzt nichts zum Thema olympische Sportarten.
Trotzdem, du bist aber nicht das standarddeutsche Publikum.
So. Ich weiß, leider.
Da würde ich auch schon direkt widersprechen. Das ist also höchst diffizil mit so einem Gefährt. Also runter kommt jeder, ne? Aber das halt so schnell zu machen und da die Linie zu finden, das ist ja Rennsport, ne? Nur halt auf einem Schlitten. Ziemlich schnell in so einem Eiskanal.
Ich hab nicht gesagt, dass das nicht anstrengend ist und auch das, aber Schach ist genauso. Also das ist auch mit genug Taktik und so verbunden. Trotzdem ist Schach nicht olympisch.
Ja, aber das ist ja nicht, also Schach ist schon mit Taktik verbunden, mit Auswendiglernen und sowas, aber Bobfahren, da ist ja wie ich, da ist ja auch ein Skill dahinter, ne? Du musst ja sozusagen auch lernen, die Bahn zu fühlen und sowas.
Ja, und aber auch Körperkraft, deswegen hat sie ja so breite Schultern. Du musst das Ding erstmal so schnell anschieben, dass du als Schnellste da auch wirklich runterkommst.
Ja, ich stelle nicht in Abrede, dass es ein körperlich anstrengender Sport ist. Ich glaube einfach nur, es ist halt, boah, da gibt es Sportarten, denen zoll ich mehr Respekt ab, sage ich mal so.
Also Dennis, wir können festhalten, wenn du mal Vorsitzender des Olympischen Komitees bist, dann ist einfach nur noch irgendwie 100 Meter Lauf, Marathon und Diskus.
Oh. Nein, 50 Kilometer gehen. Ich finde das einfach einen faszinierenden Sport, dieses Gehen, was sie da tun, was irgendwie nicht richtig Laufen ist, aber es ist aber auch kein gemütliches Schreiten, sondern es ist so ein angestrengtes, ich muss jetzt vorankommen.
Ich finde es eigentlich sehr, sehr eigentümlich, dass da Deutsche nicht Dauer-Olympiasieger werden, weil ich finde es eigentlich eine der deutschesten Sportarten überhaupt.
Also gehen ist einfach nur 50 Kilometer Hüftknochen abschmirgeln. Nichts sonst.
Ja, finde ich super.
So schnell wie möglich, aber bloß immer einen Fuß auf dem Boden halten. Ja. Die sehen auch so deutsch, also es sieht so deutsch, also angestrengt deutsch aus, wie die laufen immer. Finde ich ganz großartig.
Die gucken alle nicht entspannt. Ja. Das ist,
Also, aber zurück zu den Strafen, ne? Ja. Es gab noch andere Strafen, andere Verstöße, die passiert sind. Irgendjemand ist alleine im Camp rumgewandert, Grillmeister. Dann wurde noch ein Mikrofon zugehalten.
Da der Currywurstmann offen gesagt hat, oh, das war ich wohl, tut mir leid. Während der Grillmeister ja schweigend da saß und hoffte, dass keiner seinen Fehlverhalten anspricht.
Ja, zumindest ist es das, was RTL uns gezeigt hat. Ne? Also, aber kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es so war. Aber diese Pose, das habe ich so ein bisschen, fand ich so ein bisschen eigenartig, diese Pose, die man da vom Grillmeister gesehen hat, die hat man schon öfter gesehen. So
und das,
irgendwo hinstarren und dann so leicht auf den Boden gucken.
Und das war ja auch an Tag 3 schon so, als sie Domenico das Haargel weggenommen haben, da hat er doch auch schon mal, also da wurde irgendein Verstoß angesagt und er meinte nur, ja, ist doch egal, wer das gemacht hat. Und dann wurde er eingeblendet, wie er es eigentlich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es ins Camp-Pinkeln war, Klassiker oder irgendwas anderes, aber da gab es schon mal so ein Ding, dass er sich weggeduckt hat, als es eigentlich darum ging, Farbe zu bekennen.
Ja, das gab es. Ja, die Luxusartikel sind weg. Und daher darf Christopher Wien sich jetzt nicht mehr den Bart färben.
Und da stellt sich die Frage, warum? Und ist das zur rechten Zeit geschehen? Hat der RTL das wohl gemacht, wohl wissentlich, dass nun alle großen anderen Stories auserzählt sind und dass man jetzt irgendwie versuchen muss, frühzeitig, bevor einem der ganze Sprit ausgeht, hier nochmal irgendwie den Dieselgenerator anzuwerfen?
Ja, die wollen eine Rampe bauen, damit sie sich übermorgen übers Pickup noch mehr freuen als sowieso schon.
Das Pickup ist ja nicht mehr Teil. Die sind nicht mehr Werbepartner dieses Jahr.
Echt nicht?
Nee. Wir sind auch groß
verwundert. Aber die sind doch immer in der Werbepause jetzt mit Flixbus zusammen noch.
Nee, der große Partner ist jetzt McDonald's. Also ich war echt drauf, dass bei der nächsten Schatzsuche da irgendwie Chicken Nuggets kommen und ein Big Mac.
Ja, wer weiß.
Also zumindest ist bisher keiner der Ausgezogenen zum goldenen M reinmarschiert nach dem Auszug.
Was in den letzten Jahren aber auch schon der Fall war.
Ja, eben.
Ich glaube, einen Big Mac wird es nicht geben. Ich glaube, die kriegen einfach jeder Cheeseburger, so einfache. Und damit werden die aber auch schon alle bedient genug sein und sich ohne Ende freuen. Also ich habe ein bisschen, also die wirkten danach, dass das man jetzt gesehen hat, nach dieser Bestrafung kam nicht mehr allzu viel Rumgezeter, außer dass man sich halt ärgert, dass diese Verstöße begangen wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie nicht mehr so richtig wirkt, weil die schon so abgefuckt sind, dass das macht jetzt auch nicht mehr, wenn das weg ist. Irgendwie so. Ich habe die Befürchtung, das wird nicht viel bringen und wirkt schon fast eher wie so eine Verzweiflungstat, denn die Möglichkeit, mit Strafen einzugreifen, hätte der RTL auch schon die letzten Tage gehabt.
Und das hatten sie auch getan am Anfang. Und dann haben sie es vergessen plötzlich. Und dann war es nicht mehr so wichtig.
Naja, ich glaube, am Anfang haben sie es vor allem gemacht, um Domenico sein Haargel wegnehmen zu können, um diese Toupet-Geschichte zu etablieren. Also ich glaube schon, dass das sehr bewusst gesetzt war, an dem Tag, an dem Domenico Teamchef war, da genau die Verstöße anzumerken, die, glaube ich, tagtäglich passieren, um eben diese Geschichte überhaupt mal ins Rollen zu bringen. Weil dann ging es ja los, dass er seine Haare nicht mehr so stylen konnte, dass es nicht auffällt, dass er ein Toupet hat.
Glaubst du, der RTL geht so strategisch vor? Manchmal habe ich das Gefühl, die stolpern einfach von Geschichte zu Geschichte.
Aber das ist eine schöne Theorie auf jeden Fall.
Ja,
finde ich,
definitiv.
Klingt gut. Finde ich, klingt gut. Kann ich mir auch vorstellen, dass es passiert ist. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, jetzt hat der RTL endlich das getan, was wir uns schon so lange wünschen, oder eigentlich ich mir schon so lange wünsche, endlich mal wieder Willkür. Also
Psychoterror, um es mit dem Köln-Postmann zu sagen.
Willkür ins Camp gebracht, dadurch, dass man die Regeln am Anfang so enforced hat und dann lange Zeit nicht mehr und dann irgendwann wieder doch. Aber das reicht mir nicht. Das ist alles nicht böse genug.
Aber was auf jeden Fall stimmt, wo ich absolut auf deiner Seite bin, ist, nachdem die heute da, also es waren ja vor allem 4 Kissen und dann noch irgendwie 3-4 andere Sachen, ihre Luxusartikel abgeben mussten, es wirkte maschinell. So als wenn die alle schon darauf vorbereitet waren, dass es irgendwann mal im Verlauf der Geschichte passieren muss. Und dann haben sie es halt gemacht und ja gut ist. Also der große Knall, so nach dem Motto, wir können nicht mehr überleben, unsere Luxusartikel, wie es in den vorherigen Staffeln oft war, der blieb aus. Das war nicht mehr da.
Das waren absurd viele Kissen tatsächlich. Auch wenn wir die Jahre immer davor den Leuten gepredigt haben, so erster Luxusartikel sollte ein Kissen sein, definitiv, ihr braucht ein Kissen. Irgendwie sieht es ein bisschen albern aus, wenn da erstmal irgendwie so 10 Minuten lang Kissen ausgepackt werden.
Ja, und auch als die neben ihr aufgereiht waren, das waren ja wirklich 4-5 Stück und die waren fast so hoch wie sie.
Und warum war das Kissen von Felix eigentlich so schmutzig? Habt ihr es auch gesehen?
Jonas.
Was mich eher verwundert hat, ist, dass Domenico sein Stillkissen dagelassen hat.
Na, aber ich glaube, das dürfen die ihre Luxusartikel, nachdem sie raus sind, dalassen und auch ihre Zigaretten vererben, wenn sie weg sind. Also das, glaube ich, ich kann mich zumindest an eine frühere Staffel erinnern, wo sie das durften.
Nee, die Zigaretten vererben, dafür gab's ja auch Ärger, ne? Denn Giselle und Leila haben sozusagen ihre Zigarettenpäckchen getauscht.
Ich meine in den vergangenen Staffeln. Also in den vergangenen Staffeln war es ja auch möglich, tagsüber zu schlafen.
Ja.
Ja, das stimmt.
Deswegen kann ich da auch völlig falsch liegen.
Das stimmt.
Gebe ich zu.
Bevor wir ins Prognose-Business einsteigen, Marian, wie findest du das jetzt dieses Jahr alles so? Sagt dir die Staffel zu?
Ja, tatsächlich mehr als sonst. Vielleicht auch, weil ich von den letzten Staffeln so ein bisschen ernüchtert war. Oder ich fange mal so an, ich glaube, es hat auch immer ein bisschen mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun. Vorletztes Jahr und letztes Jahr war ich so euphorisiert, hey, jetzt kommt das Dschungelcamp, Begeisterung, Begeisterung, Begeisterung und es wird bestimmt wieder geil. Ich wurde immer bitter enttäuscht, auch wenn Hani dabei war, es war, eigentlich war es eher mau. Seit Larissa Marold, die so die letzte Kultstaffel für mich etabliert hat, ging es eigentlich nur bergab. Und dieses Jahr war es so, dass ich keine Erwartung hatte, zum ersten Mal auch wirklich nur, ich glaube, ich kannte 7 von 12, zwar vielleicht auch schon eine ganz gute Trash-Quote, aber weniger als die letzten Jahre, und ich dachte so, ja komm, bring it on, schauen wir mal, und ich finde, die liefern mehr ab als auf jeden Fall die letzten beiden Staffeln, und ich finde, diese Staffel hat auch das Potenzial, zu einer wirklich großen Staffel zu werden.
Was müsste denn noch kommen, damit es eine große Staffel wird? Also
das ist eben die Schwierigkeit. Eigentlich, da stimme ich auch mit dir überein, hat sie jetzt so ihr größtes Potenzial, jetzt wo Giselle raus ist, auch verpulvert. Und jetzt, wo sich vor allem Jotta und der Currywurstmann auch vertragen haben. Ich weiß nicht, woher noch was kommen soll, aber auf jeden Fall, sie hat sehr stark angefangen und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich zu sehr vielen, wie ich finde, sehr schönen Tweets inspiriert. Und ja, aber ich gebe zu, ich weiß nicht, wie es jetzt noch weitergehen soll. Jetzt hat so eine Klippe überschritten und jetzt ging es irgendwie heute auch so etwas bergab, ja.
Ja, ich kann nur hoffen, dass sie sich irgendwas ausdenken oder dass da noch irgendwas aufbrodelt oder also ne, mein Tipp ist ja immer Willkür walten lassen, damit die Leute einfach wütend werden. Und
einfach den Wendler wieder reinlassen.
Oh Gott. Oh Gott.
Ja, der wollte ja immer wieder rein. Niemand hat gesagt, nie gesagt, in welches Camp er zurück möchte.
Nein, aber zum Beispiel, was ein Problem ist, ist das deutsche Wahlverhalten. Dass die Leute rausgewählt wurden, die vielleicht tendenziell am unsympathischsten sind, die aber dann eigentlich doch den größeren Entertainment-Faktor gebracht haben. Ich war zum Beispiel echt überrascht, dass Domenico ausgerechnet als erster rausgewählt wurde. Aber natürlich hat sich irgendwie die deutsche Instagram-Crowd um Evelyn geschart und beschlossen, der ist scheiße und wir rufen nicht für ihn an.
War ja auch scheiße.
Ja, aber wäre das nicht schön gewesen, wenn das weitergegangen wäre?
Ja, aber
oder Giselle, die noch ein Weilchen weiter genervt hätte? Das ist doch eigentlich das, was wir sehen wollen.
Ja, das ist ein Problem auch der letztjährigen Staffeln, dass oft die Unsympathen zu früh rausgewählt werden. Das dümpelt dann zum Finale sich dann irgendwie hin. Weil was übrig bleibt, sind halt die, die sich verstehen. Und die sich verstehen, liefern wenig Content. Und das ist
genau das meine ich mit dem deutschen Wahlverhalten, dass man nicht nach dem Entertainment-Faktor wählt, sondern wirklich nach dem, wer ist der redlichste, der ehrlichste, der harte Arbeiter oder die harte Arbeiterin. Ich will jetzt irgendwie nicht nur auf den männlichen rumreiten, dass immer so die Leute rausgesucht werden, die irgendwie ihr Handwerk machen, aber letzten Endes da null unterhaltsam sind.
Ich glaube auch, das ist eine Sache, die kriegt man mit Regeländerungen nicht in den Griff. Ich habe schon länger mal drüber nachgedacht, was man da mal machen könnte an Regeländerungen, die das so ein bisschen auffangen könnte, dieses Problem, das man da hat. Und das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, ist, dass man einfach 3 Tage später anfängt, Leute rauszuwählen und dann an den ersten Tagen immer 2 Leute verliert. Um einfach noch länger möglichst viel Druck aufrechtzuerhalten.
Ich glaube, also das Camp kannst du jetzt nicht kürzer machen, dann verliert es doch vielleicht ein bisschen den Reiz, aber diese Rausvote-Phase einfach knallhart abzukürzen. Also vielleicht tatsächlich auf Finale, Halbfinale und Viertelfinale. Und dann.
Ja, so stark würde ich
sagen. Ja, aber
ich würde sagen, drei Tage würde ich mir klemmen und dann in den ersten 3 Tagen immer 2 Leute rauswählen.
Ja, finde ich gut.
Dann hat man zumindest schon mal 3 Tage länger noch sozusagen Camp Classic, ja. Und dann geht's erst los.
Naja, dann hat mal, also dann, wenn das nächstes Jahr passieren würde, dann hat man auch 3 Tage irgendeine Ex-Germany's Next Topmodel-Frau, die 11 Prüfungen macht statt 8. Beziehungsweise ja, nicht antritt.
Aber das propagiere ich ja schon die ganze Zeit. Da muss dringend eine Regeländerung daher, die zwar hier der Chef Reality und Comedy nicht haben, die wir es noch. Real Life und Comedy.
Der Mann, der sich verstecken wird, wenn der Currywurstmann rauskommt.
Ja, genau. Die er nicht so gerne hätte, aber das muss man ändern. Das ist einfach Quatsch so.
Ja.
Ja. Also, bisher eigentlich ein ganz einhelliges Bild, ne? Also alle finden die Staffel irgendwie ganz gut, haben aber permanent Angst, dass es ab jetzt nur noch bergab geht. Und zwar egal, mit wem man zu welcher Zeit spricht. Teilen wir natürlich alle. Ja, würde ich sagen, kommen wir mal zum Prognosen, zu den restlichen.
Marian, wen siehst du auf dem Treppchen?
Also, hat sich seit gestern nicht verändert. Ich glaube, Evelyn wird Dschungelkönigin. Einfach, weil die sich durch ihre Bauernschleue plus die Domenico-Geschichte Sympathien erarbeitet hat. Und als Finalisten sehe ich einerseits Sandra, eben wegen diesem typisch Deutschen, die arbeitet hart und die ist so das deutsche Weib. Und die schreckt vor keiner Prüfung zurück und ist handfest und deswegen mögen wir sie. Und als drittes, und das ist eigentlich mein Wackelkandidat, da bin ich mir nicht so sicher, das ist Jonas. Ich habe bis gestern geglaubt, der wird auf jeden Fall Finalist. Vielleicht wird er sogar gewinnen. Jetzt bin ich ziemlich sicher bei Evelyn. Aber womit er es sich so ein bisschen verscherzt, glaube ich, auch beim Publikum, ist, dass er sein Fähnchen in den Wind hängt. Also hat man ja auch gesehen, der Currywurstmann redet mit ihm und er macht und dann redet der Grillmeister mit ihm und er macht und er redet allen so ein bisschen nach dem Mund. Und ich glaube, dass ihm das die Zuschauer noch ein bisschen übel nehmen können. Aber ansonsten sehe ich ihn als Dritten. Und wenn der nicht Dritter wird, dann glaube ich Peter Orloff.
Da würde ich sogar fast mitziehen, so. Aber bis auf Sandra tatsächlich. Ich sehe da tatsächlich eher Doreen. Trotz des Vielleichts. Die ist zwar gerade sehr weinerlich, aber auf einer anderen Art als Giselle. Und das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen, das macht es sympathischer. Aber, ja. Aber Felix, zu Felix ist, ich glaube, seine
Jonas.
GZSZ-Fans tragen ihn tatsächlich bis ins Finale, was auch kommt. Er könnte, glaube ich, auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und er kommt ins Finale.
Ja. Also hat man ja auch bei Jörn Schlönvogt gesehen, der ja auch eigentlich eher so eine Scheibe Toast war.
Ja, das habe ich auch immer so gesehen. Aber da ist der gute Sven, der auch diese Woche eigentlich wahrscheinlich nochmal kurz vorbeikommen wird, anderer Meinung gewesen. Der fand den Schlöni ja auch ganz großartig.
Der ist befangen.
Ja, natürlich. Aber, also, ja, Evelyn wahrscheinlich auch ganz vorne. Auch Jonas. Und,
danke.
Bei Doreen bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte sie ja gestern auch ziemlich weit vorne gesehen. Jetzt hat sie trotz sehr viel Screentime trotzdem vielleicht bekommen. Kann so der Klassiker, ups, vergessen gewesen sein und morgen wird's anders. Oder aber eigentlich hat sie ihren Zenit schon längst überschritten und wenn dann auch mal die Screentime wegbröckelt, wozu es morgen wahrscheinlich kommen wird, weil auch mal wieder andere dran sind, Sandras große persönliche Geschichte steht zum Beispiel noch aus, wenn man sie irgendwie ein bisschen kitzelt, dann kommt da vielleicht noch was.
Meinst du, wir erfahren also endlich, wie der Hund richtig gestorben ist? Und
ja, mit Sicherheit. Also wenn sie soweit kommt, dann ist sie morgen fällig, meine ich. Und
wer, Doreen oder Sandra?
Sandra. Und dann wird Doreen schlechte Karten haben, glaube ich. Also deshalb bin ich da ein bisschen unsicher. Ich würde wackeln zwischen Doreen und Peter Orloff.
Was sind also das? Zu Doreen kurz. Die war tatsächlich in meiner Top 3 nach Tag 1. Und zwar, weil sie bei der ersten gemeinsamen Dschungelprüfung, also jetzt nicht diesem da über dem Hochhaus da einen Meter laufen und dann den Buzzer drücken und den Kopf in dieses Schleimbecken halten, sondern wo die alle Pizza und dieses ganze Ekelzeug essen mussten, weil sie die einzige Frau war, die performt hat. Alle anderen haben entweder verweigert oder es nicht geschafft und Doreen war, glaube ich, die einzige Frau, die da einen Stern geholt hat. Und da habe ich gedacht, okay, das ist dieses Jahr ein sehr schwaches Jahr für die Frauen, aber die Doreen, die kann's irgendwie reißen. Also ich war auch schon mal auf Doreens Seite, nicht auf Doreens Seite, aber ich hatte Doreen auch schon mal auf meiner Liste. Das schon. Aber irgendwie zu selbstbezogen und zu blass eigentlich, außer Wein über meine Karriere stimmt nicht und mein Kind und ich bereue es so, meinen Freund verlassen zu haben. Das ist mir zu wenig.
Das wiederholt sich ja auch mal, ne? Das ist das Problem. Also ich glaube, da wären schon, alles drei wären schon größere Blöcke gewesen, die man irgendwie hätte abarbeiten können, aber es wiederholt sich einfach permanent. Das macht es ein bisschen müßig dann, ne? Ja, also wer geht denn morgen in die Dschungelprüfung? Können wir auch mal drüber reden. Ich glaube, Sandra, die wird sich dafür einsetzen und zwar mit dem, vor dem Hintergrund, naja, ich will jetzt nochmal zeigen, dass ich auch was holen kann. Und da lassen sich so Mittwoch, Donnerstag, Freitag so möglicherweise noch Leute überreden. Ja, Mittwoch, Donnerstag eigentlich so. Und möglicherweise die anderen Leute noch überreden, dann so jemanden, der so vorprescht und gerne möchte, nochmal was machen zu lassen.
Bei mir ist Evelyn fällig. Sie hat bisher noch keine Soloprüfung gemacht.
Da stimme ich zu. Ist ja auch mein Gedanke. Wird
Evelyn wäre mal wieder wird sie aber nicht machen, ohne sich freiwillig zu melden.
Das kann gut sein, leider, ja.
Und so eine Type ist sie nicht. Außerdem droht, das... Nee, es müssen mehrere sein. Es droht ja immer noch die Fahrprüfung, oder? Autofahren war noch nicht.
War noch nicht, nein. Aber war die immer jedes Jahr?
Na, die letzten 2 oder 3 Jahre war sie, glaube ich.
Vielleicht ist sie jetzt auch raus, weil sie abgelutscht ist.
Die ist gut. Die ist
natürlich ist immer gut. Die ist natürlich gut. Aber vielleicht ist es so eine Prüfung für quasi vor dem Finale.
Ja, und es kommt auch auf die Persönlichkeitskonstellation im Camp an. Und ich weiß nicht, ob das, was jetzt noch übrig ist von Leuten im Camp, ob die das hergeben, da so eine absurde Prüfung möglich zu machen. Also sprich Jürgen Milski und Menderes, das war halt einfach eine geile Kombi. Und die sehe ich jetzt für so eine Fahrprüfung eigentlich nicht, weil jetzt sind die alle nur noch so mittellagig eigentlich. Also höchstens man sagt, okay, der Jotta und der Currywurstmann, aber die Nummer ist eigentlich auch schon durch.
Obwohl, die kann man da gut bringen. Die würden einigermaßen destruktiv sein. Die müssen halt Kommandogeber und Weitergeber sein. Die dürfen nicht fahren. Fahren muss jemand anders.
Evelyn sollte fahren. Also eigentlich müsste Giselle fahren, aber Giselle ist leider draußen. Da hat man sich das bisschen die Chance verbaut.
Ja, eigentlich Sandra als die große Fahrerin.
Aber Giselle war es doch, die irgendwie gefühlt das halbe Punkteregister in Flensburg ausmacht.
Ja.
Nee, das war Evelyn.
Nee, Evelyn auch. Aber Giselle hat mehrere Fahrunfälle tatsächlich.
Ja. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay.
Ja, auch mit Alkohol, so munkelt man. Nee, das ist auch gesichert, glaube ich, ne?
Ja,
es ist genauso gesichert, wie dass sie mal mit einem Stiletto auf jemanden eingeprügelt hat.
Ja, es ist bis heute Gold.
Ja, gut. Und wer geht morgen? Grillmeister.
Grillmeister.
Jetzt reicht's. Muss raus. Weg damit.
Ja.
Sehr schön.
Ja, jetzt ist an der Zeit.
Ausgegrillt.
Sehr schön. Haben wir noch irgendwas, die Herren? Wollen Sie noch irgendwas mitteilen?
Möchtest du was pluggen, Marian? In welchem Podcast warst du zuletzt drin? Verlinke ich irgendwas?
Also, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Also, zuletzt war ich in einem ganz tollen Podcast, da heißt das E&U-Gespräch. Die Folge, in der ich zuletzt war, ist noch nicht rausgekommen, deswegen sage ich auch noch nicht, worum es geht, aber das Thema des Podcasts ist halt eben die Frage, Popkultur, was ist E, was ist U? Und dann war ich noch, das ist allerdings schon eine Weile her, aber das möchte ich trotzdem sehr dringend anbringen, war ich in einem Podcast, einem halbwegs kommerziellen Podcast, der heißt Von B nach B. Da geht's darum, dass Menschen erzählen, wie sie Berlin zu Zeiten der Berliner Mauer erlebt haben. Und ich habe als Kind in den 80ern in West-Berlin gelebt und wir haben regelmäßig den Grenzverkehr gemacht, von B nach B eben. Und da habe ich gemeinsam mit meiner Mama gepodcastet und bin sehr stolz und glücklich, da irgendwie so ein kleines Zeitzeugnis hinterlassen zu haben und vor allem mit meiner Mama gepodcastet zu haben. Das war irgendwie sehr toll. Und generell ist das auch sehr interessant, weil die meisten Geschichten handeln eigentlich davon, wie Leute von Ost-Berlin nach West-Berlin geflohen sind oder versucht haben zu fliehen und das Ganze funktioniert hat oder nicht funktioniert hat und wie sie in die Mühlen des Staatsapparats gekommen sind. Also für Leute, die sich für Zeitgeschichte interessieren, toller Podcast, egal ob ich jetzt dabei bin oder nicht.
Sehr gut. Uns könnt ihr folgen auf Instagram, @dschungelpodcast, Facebook haben wir und Twitter, @dschungelpod. Marian, es war eine Freude mit dir.
Ganz meinerseits.
Wir finden Gäste immer super. Ja,
vielen Dank natürlich. Das war wie immer eine sehr schöne Bereicherung. Vielen Dank. Eine Sache wollte ich mal sagen. Ihr dürft uns auch gerne so Sterne hinterlassen, so bei Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile. Ja, ne?
Da hat jemand die Marketing-Guidelines gelesen.
Genau. Und man kann uns auch auf Spotify hören. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Spaß habt, dann könnt ihr auch anderen Bescheid sagen, ne? Die können sich den Quatsch ja auch mal anhören. So, mehr wollte ich nicht.
Schon, wenn uns Bals nicht sponsort, im vierten Jahr nicht sponsort, dann wenigstens Erfolg bei euch.
Wir können ja mal zum Fabrikverkauf fahren, Dennis.
Oh ja, wollte ich schon immer machen. Hm. Kekse. Kekse. Bis.
Darf ich das Schlusswort sagen?
Gerne.
I am weak, I am unhealthy, and I am tired.